Mit deinem breiten Grinsen im Gesicht und fast schon unverschämt guter Laune heiße ich dich mal wieder herzlichst willkommen, mein Gefährte. Schön, dass du da bist, Frankie.
Unverschämt, mein Bruder. Mensch. So ein schönes Wort, unverschämt. Also so ohne Scham, ohne Scham für seine Freude oder überhaupt. Lieb ich. Was macht dich so glücklich gerade?
Ach, das Leben per se, könnte man sagen.
Schöne Antwort, ja.
Also es ist wirklich spannend. Ich habe gerade auch eine Story dazu gemacht auf Insta, weil schau, ich bin seit 4 Tagen oder seit 3 Tagen hier alleine zu Hause, denn meine Gefährtin ist mit den Kindern bei einer Familienfeier, bei einem Fest im Schwarzwald. Und ich war erst noch auf Tour und bin dann nach Hause gekommen. Und jetzt hatte ich 3 Tage quasi frei, also im Sinne von frei von meiner Vaterrolle. Und früher wäre ich wahrscheinlich auf die Idee gekommen, einfach hart rumzuhängen. So, dann hätte ich mir, weiß ich nicht, irgendeinen Film angeschaut oder eine Serie oder hätte einfach hart gechillt so. Und ich habe so viel Schönes gemacht. Ich habe Podcast-Folgen aufgenommen, die schönsten der Welt, Frankie. Ich habe Songs gemacht, ich habe Songs aufgenommen. Eigentlich habe ich den ganzen Tag gearbeitet, in Anführungsstrichen. Und das macht mich so glücklich, in dieser Ruhe, in dieser Entspanntheit und halt auch in dieser akustischen Ruhe ohne Kinder einfach mal richtig frei kreieren zu können. Das macht mich so, so glücklich. Und ich merke, genau dafür bin ich gemacht, um dieser Berufung zu folgen. Und wahrscheinlich ist das die Antwort. Ich bin sehr glücklich, weil ich gerade ganz viel von dem mache, wofür ich auf dem Planeten bin.
Ein Schelm würde jetzt sagen, weil deine Kinder nicht da sind.
Ja, das spielt vielleicht mit rein. Das Ding ist, ich habe das seit 4 Jahren, man muss sich das mal vorstellen, 4 Jahre lang hatte ich das ja nicht. Ich bin noch nie aufgestanden in den letzten 4 Jahren und da war ein stilles Haus, weißt du? Und ich weiß schon, früher werden wir alle sagen, Mensch, das war so toll mit dem Leben im Haus und sie werden so schnell groß. Aber man darf das ja auch mal ganz ehrlich sagen. Wenn du 4 Jahre lang, jeden Tag, wenn du aufstehst, erstmal die Bananen schneidest, die Hafermilch machst, die Kinder umziehst, die Windeln wechselst, dann ist es schon cool, wenn man mal aufsteht und einfach meditiert und dann kann man einen Kaffee trinken und dann kann man lesen. Und da kann man einen Podcast aufnehmen und man bestimmt selbst den Rhythmus und keiner sagt, was er sich von einem wünscht. So. Und ich hatte das wirklich ewig nicht. Also wenn ich auf Tour bin, bin ich zwar ohne Kinder, aber dann bin ich ja auch voll eingebunden. Dann bin ich ja verantwortlich für viele Dinge und manage ganz viel und so. Deswegen kann man das gar nicht vergleichen. Und diese Erfahrung, die ist echt neu gerade und ich feiere die schon sehr. Ich freue mich auch total, die kommen nachher gleich alle wieder und ich vermisse sie richtig und zugleich bin ich gerade sehr happy, dass ich so viel machen konnte.
Wow, man wird bescheiden mit den Jahren. Hm?
Und du hattest Kühlschrankprobleme, wie ich gehört habe.
Hör mir auf, der hat gepfiffen wie ein Weltmeister. So, ich schmiss mein Auto an und dann pfiff es von einer, also so durchdringend, dass ich jetzt echt dachte, mein Auto explodiert in 3, 2, 1, also so ein eindeutiger Warnton, weil, weißt du, Miri und ich sahen uns so latent besorgt an und dachten, okay, jetzt hat wohl unser letztes Stündlein geschlagen, aber es pfiff einfach nur und sonst passierte nichts. Keine Explosion und dann fingen wir an rumzuforsten und zu kramen und zu horchen. Wo kommt dieser Pfeifton her? Hä? Der Kühlschrank war ja auch aus. Es deutete nichts darauf hin, bis ich dann anfing, alle Sicherungen zu ziehen. Und es war der Kühlschrank. Und wie gesagt, oder wie wir dann bemerkten, war es offenbar deine Schuld.
Also von Schuld möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich war vielleicht der Verursacher, dadurch, dass ich mir mehr Raum gewünscht habe, meinen Song fertig aufzunehmen.
Genau.
Schuld weisen wir von uns.
Ich mache dir eine Nachricht und sage, ey Patrick, mein Kühlschrank streikt, wir müssen echt eine halbe Stunde verschieben. Geht das irgendwie bei dir? Und du so, yay, geilste Nachricht aller Zeiten, die halbe Stunde, um die ich gebetet habe. Und ich
ganz
so,
genau.
Fuck you, Alter, lass meinen Kühlschrank in Ruhe. Halt meinen Kühlschrank da raus aus deinen Plänen.
Ah, ja, es war gut. Ich habe das genau so gebraucht für diese Aufnahme. Das ist so ein schöner Song geworden.
Ach toll, dann müsste er jetzt ja eigentlich wieder gehen. Ich bin gespannt, wenn ich gleich die Sicherung wieder reinstecke, was er so sagt.
Vielleicht ist dein Kühlschrank auch gefühlskrank und er braucht etwas mehr Liebe. Streichel ihn mal.
Ja, ich habe schon durch Jesus herausgefunden, welche Sicherung ich ziehen muss. Jetzt geht's vielleicht in die nächste Ebene, wirklich durch Liebe zu heilen.
Ja.
gestern, ich war gestern, Running Gag, pass auf, Trommelwirbel. Du wirst es niemals erraten, wo ich war. Wo war ich?
In einer Therme.
Yay! Und zwar in der Therme. Ich hatte nämlich dieses Mal tatsächlich ein Seminar in Euskirchen und es hat stattgefunden und ich war da und es wäre ja irgendwie schon fast Verschwendung, dann nicht kurz die Therme zu besuchen. Und lustigerweise hatte ich recht viele Jesusgespräche für so einen normalen Thermenbesuch. Da war da so ein Typ, der hat sehr, sehr viel von Jesus gesprochen und ich dachte, oha, okay, die sind überall. Die sind überall. Und von Heilung. So von Heilung durch Gebet. Und dann dachte ich, wow, wenn ich damals einfach mehr gebetet hätte, ne, mit deinen Rückenschmerzen, vielleicht wäre alles anders gekommen. Wer weiß, dann hättest du dich nicht von diesem Tibeter verprügeln lassen müssen.
Aber dieser Tibeter führte mich dazu, dass ich keinen Zucker mehr esse und es tut mir richtig gut.
Ah, schau, siehst du. Naja.
Ich hatte heute Morgen wieder so einen Moment, ich stand an der Bäckertheke und ich sah diese ganzen Sachen an, die ich früher gerne gegessen habe oder sofort gekauft hätte, vor allem ohne Kinder, weil da muss ich nicht rechtfertigen, warum die Kinder es nicht essen dürfen. Zum Beispiel so Nussschnecken oder irgendwelche Kuchenstücke und so. Und ich habe das angeschaut und gemerkt, krass, ich habe gar keine Lust mehr drauf. Das ist wie wenn jemand neben mir irgendwie eine Tüte raucht und mich zieht es überhaupt nicht an, dass ich, auch wenn ich das rieche oder so, das noch machen wollen würde. Und das ist bei Zucker das Gleiche gerade und ich feiere das hart. Aber ich wiederhole mich, das habe ich wohl schon mal erwähnt, ich liebe es sehr. Das kann man dazu
ja,
sagen.
Ja, ist okay. Ja. Okay.
Ich habe heute mal wieder Fragen für dich, Frankie. Ich habe was ganz Schönes.
Ach, cool.
Ich habe ja Zeit, weißt du?
Ja, wo andere Zeit. Der Therme abhängen müssen, da hast du jetzt einfach Zeit.
Ich habe jetzt, das war wirklich toll, ich habe, glaube ich, bis Mitte August meine Podcast-Folgen aufgenommen, weil ein Thema nach dem nächsten kam mir in den Geist und ich dachte mir, boah, da, wenn ich Podcast-Folgen aufnehme für meinen Solo-Podcast, dann nehme ich mir da eine Stunde Zeit, um Themen von allen Seiten zu beleuchten mit Übungen und so. Und ich hatte so ganz viele Themen, bei denen ich mir schon lange mal vornahm, wenn ich mal Zeit habe, dann fühle ich mich da mal voll rein und ich liebe das, dann so, die in so einen Raum einzuladen und die so ganz poetisch auszumalen, diese Themen auch mit hilfreichen Impulsen und so. Und es war so cool, weil ich hatte das dann gemacht, ich saß dann im Garten, habe das so in mich wirken lassen und dann habe ich eine gehabt, habe sie aufgenommen, dann saß ich wieder im Garten, habe mich gesund, dann kam die nächste, dann habe ich die aufgenommen, dann kam am Abend wieder eine, normal wäre ich ins Bett gegangen um 9, weil ich muss ja früh aufstehen, dann habe ich um 9 einfach noch eine aufgenommen und schwuppsdiwupps, bis Mitte August sind Podcast-Folgen fertig, eine schöner als die andere, kann ich wirklich jetzt schon sagen. Und dann kamst du mir in den Sinn. Dann habe ich nämlich ein paar Fragen für dich aufgeschrieben, für die heutige Folge, damit es noch ein bisschen bunter wird. Und ich habe mich von der Biene stechen lassen. Ja, ich habe in meinem Garten, das ist fantastisch, es sind hunderte Bienen. Da sind so kleine gelbe Blümchen, es sind kein Löwenzahnblümchen, es sind so ganz kleine gelbe, die Botaniker unter uns wissen welche. Und auf jeder sitzt eine Biene. Und es sind hunderte von diesen kleinen gelben. Ich bin wirklich ein Paradies für Bienen gerade. Nur gehe ich halt immer barfuß durch meinen Garten. Und es war nur eine Frage der Zeit. Und gestern war es dann soweit. Aber auch das habe ich in Liebe angenommen. Habe jetzt zwar einen leicht dicken Fuß, aber es ist irgendwie auch schön, sich zu spüren.
Okay, dann kommen wir zu deiner Frage. Also alles Liebe für deinen Fuß und so, ne? Aber ich warte.
6 an der Zahl. Und die erste bezieht sich auf deine letzte Idee wegen deines Buches. Du hast ja von Lucy erzählt. Mhm. Und über die Idee, dass die Gedanken hörbar werden für jeder Mann und jede Frau. Wenn alle Menschen für 24 Stunden deine Gedanken hören könnten, an welcher Stelle des Tages würdest du, lieber Frankie, am nervösesten werden?
Boah, okay. Puh, na Mann, oh Mann, da fragst du jetzt Dinge. An welcher Stelle des Tages? Also übersetzt betrachtet natürlich bei welchen Gedanken vor allem. Also mal ehrlich, ich bin ja manchmal echt schockiert, was es im Ego so denkt. Ne? So kleines Beispiel. Ich hatte heute Morgen ein ganz, ganz schönes Gespräch mit der Miriam. Und dann gab es einmal diesen Moment, da habe ich mich so ein bisschen belehrt gefühlt von ihr, ne? Und wollte gerade so ein bisschen dagegen anwettern, ne? um das nicht anzunehmen, was sie gerade gesagt hat. Und dann merkte ich aber, nee, warte, Ich spreche es jetzt nicht aus. Und dann merkte ich aber, wie ich stattdessen alles Mögliche beschimpft habe. Dann habe ich die Meditation angemacht. Ich habe ja eine Meditationsgruppe und habe erstmal allen Leuten so die Zunge rausgestreckt. Dann haben die Vögel gezwitschert und ich dachte, könnt ihr mal die Schnauze halten da draußen? Könnt ihr mal eure dumme Schnauze halten, ihr Scheißvögel?
Und der Schnäbel.
Genau. Genau. Und es gibt manchmal so Momente, da erlebe ich mich, wenn ich gerade mit irgendwas im Widerstand bin, dass das Ego wirklich sich egal was rauspickt und es mies macht. Ne, dann, ne, ich war gestern in der Therme und durfte mich selbst auch beim Urteilen über diverse Körperformen erleben. Dachte so, oh ja, wow, die ist auch schön schönheitsoperiert hier. Alte Scheiße, guck dir das an. Zählen wir mal die Operationen. 1, 2, 3, Nase auch, 4. Und dann ich beobachtete mich schon und dachte, scheiß die Wand, ich bin froh, dass das jetzt niemand hören kann, weil die sitzt mir gegenüber und die ist bestimmt ein ganz toller Mensch. Und gleichzeitig, also wenn ich mich, naja, ich will mich jetzt nicht nur weiter in die Bredouille bringen, aber ich, es sind wahrscheinlich Momente, in denen ich dem Ego so den ersten Holzscheit so hinwerfe. Das ist damit, ne, wenn ich mit irgendwas, was gerade passiert, im Widerstand bin und beschließe, ich bleibe jetzt mal kurz im Widerstand, ohne das schnell aufzulösen, merke ich, wie ich ihm quasi so einen Freifahrtsschein gebe, rumzuwüten. Und es schnappt sich eigentlich egal was. Also Tagessituation, keine Ahnung, Bruder, so, aber so, es passiert immer das Gleiche. Schnappt dir irgendeine Sache und hatet drüber ab, was das Zeug hält. Genau. Das wäre mir wohl sehr unangenehm, wenn da jeder zuhören könnte.
Hey, cool. Danke für die Offenheit. Das feiere ich sehr. Mir geht es auch so in der Bewertung, glaube ich, von Menschen. Also die Frage war ja, wann würdest du am nervösesten werden? Also mal angenommen, jetzt würden alle, die dich kennen, deine Gedanken hören. Ich glaube, auch ich würde am nervösesten werden, wenn mein Geist, mein Ego in die Verurteilung und Bewertung geht. Und das kennen wir ja alle. So. Also schau mal. Ich hatte gerade eben, ich war 50 Minuten in der Warteschleife von der GEMA. Also die GEMA ist eine Musikverwertungsgesellschaft.
50? Okay.
Ohne, dass am Ende jemand ans Telefon gegangen ist. So. Ich habe dann aufgelegt nach 50 Minuten. Und das war echt spannend, weil die GEMA ist ja eine Musikverwertungsgesellschaft. Das heißt, die sollte ja theoretisch für mich arbeiten. Also ich bezahle denen Geld. So für jedes Konzert überweise ich Geld an die GEMA und so. Und jetzt bringe ich ja meine Platte raus, also meine Essenzplatte. Und jetzt ist die Vinylplatte in der Pressung und so. Und jetzt wollte das Presswerk eine Bestätigung, dass es bei der GEMA gemeldet ist. Und jetzt kannst du aber heutzutage nicht mehr mit denen schreiben, weil du nur so KI-Bots hast. Und mein Thema, das ich habe, ist komplex. Also um es kurz zu erklären, ich habe die mechanischen Vervielfältigungsrechte nicht in meinem Vertrag und das haben die meisten Menschen schon. Das heißt, ich bin bei der GEMA, aber wenn ich CDs presse oder Platten, dann kostet das kein Geld für mich als Labelchef. So, ganz einfach gesagt. Mhm. Und das kann dieser KI-Bot nicht erkennen, weil das ein spezielles Thema ist. Jetzt brauchte ich also jemanden, der mit mir spricht. Ich bin in dieser Warteschleife. Es kommt immer wieder, warten Sie. Und ich wurde so vorwurfsvoll gegen ein Unternehmen, das ja gar kein Mensch besitzt. Also weißt, es ist ja nicht so, dass der Herr GEMA da sitzt. und der Herr GEMA hat gerade keine Lust, mit mir zu telefonieren. Aber ich wurde so innerlich, so bockig, dass ich gemerkt habe, ich verurteile gerade einfach jeden Menschen, der da arbeitet. Und wahrscheinlich war es auch gut, dass dann keiner ans Telefon gegangen ist, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ich brauche doch nur eine Scheißbestätigung. Und das kennen bestimmt ganz viele, dass wir eigentlich total achtsam und liebevoll in der Welt sind. Aber wenn dann jemand nicht unserem Wunsch nachkommt, zum Beispiel ans Telefon zu gehen, dann werden wir echt unangenehm. So, und ich kenne das eben auch, wenn ich irgendwo stehe und Leute sind ganz mies gelaunt, vielleicht Verkäufer, und ich bin gerade nicht ganz bei mir, dann denke ich mir auch so, hey, lächel mal.
Ja, das ist wirklich, ne, schon der erste Gedanke ist wirklich so, als würde man dem Ego eine kleine Energiespritze geben und dann hat es gewissermaßen einen Freibrief, eine Runde vom Leder zu ziehen. Ne?
Ja.
Sowas wie GEMA eignet sich natürlich super, weil du kannst es ja aufblasen. Das System ist ungerecht, ich bezahle euch Geld, ihr scheißt auf alles, ne? Ihr wollt einfach nur und so weiter.
Genau. Kann ich, genau. Und ja, ich armer ja. Künstler, keiner sieht mich.
Ja, gut. Geil. Schön, dass du drüber lachen kannst. Und ich dachte schon, 50 Minuten in der Warteschleife und so und unverschämt vergnügt zugleich kann eigentlich nur bedeuten, dass du vergeben hast, was das Zeug hält seitdem. Mhm.
Und ich habe 3 Newsletter geschrieben in der gleichen Zeit noch nebenbei. Das war dann auch ganz gut. Ja.
Schau, wütende Newsletter?
Nee, die waren dann liebevoll. Ich habe die GEMA-Musik sehr leise gestellt. Gut, alle meine Fragen dienen ein bisschen der Offenheit. Das ist heute das große Thema der Folge, deswegen die zweite Frage. Angenommen, jede Seele bekommt vor der Geburt einen verrückten Charakterzug ausgelost, also der ihr zugeschrieben wird. Welchen hast du dann vermutlich gezogen?
Also ich finde zum Beispiel so Thema Selbstbeschiss ganz spannend, um das ein bisschen zu beschreiben. Ich übe ja gerade Beziehungen, ne? Und ich habe mich, ich habe ganz lange ein Selbstkonzept aufrechterhalten und an das geglaubt, wo ich dachte, hey, ich bin halt schon am liebsten einfach allein. Ne? Ich habe vor Beziehungen gehörigen Respekt, weil die greifen mir sehr in meine Freiheit ein. Ne? Ich bin es nicht gewöhnt, ich mache am liebsten, was ich will, ich bin es nicht gewöhnt, Kompromisse einzugehen, bla bla blub. Beziehung wäre harte Arbeit so. Und jetzt erlebe ich es ja gerade ein bisschen und merke, ey, mein Selbstkonzept ist von vorne bis hinten komplett erlogen. Ich tue mir wesentlich besser. Ich habe viel mehr Spaß. Ich lache viel mehr. Also ganz, ganz ulkig. Und es ist wie ein, ich habe da an eine Idee von Frank geglaubt, die einfach überhaupt nicht existiert. Mit dem Kiffen war es irgendwie eine ähnliche Sache, ne? Weil ich mir immer wieder erzählt habe, wie geil das wird, wenn ich gleich eine Tüte rauche. Und dann rauche ich diese Tüte und denk so, hä, das habe ich jetzt gewollt? Da habe ich mich jetzt den ganzen Tag drauf gefreut. Ich bin einfach nur so, mein Licht ist halt gedämpft, ne, toll, und ich versteck mich. Ne? Und dann hab das Bedürfnis, mich zu betäuben und voll zu stopfen und so. Ja, ja, geil. Der Mechanismus, Gedanken zu glauben, die nicht wahr sind. Ich meine, da ist wahrscheinlich jetzt nichts Besonderes und keine besondere Eigenart, die ich jetzt hier erzähle. Da kennen sich sicherlich viele wieder. Aber an das musste ich jetzt an allererstes denken, weil ich heute Morgen so gestaunt habe. Ey, was habe ich eine witzige Zeit und was entdecke ich mich gerade neu? Und dieser Einzelgänger Lonely Wolf Frank, interessante Idee, aber irgendwie vorbei für den Augenblick.
Für den Augenblick. Ja gut, dann hören wir uns morgen wieder, wenn der Lonely Wolf wieder in der Predi umherschreibt. Ich finde es schön, wenn er nicht nur für den Augenblick mal nicht mehr da ist. Ich fühle auch sehr, was du meinst. Sehr, sehr schön. Mhm. Ja, bei mir ist es vielleicht ja dieser Kontrollzwang, dass ich ich erwarte manchmal von meinem Umfeld die gleiche Hingabe an all das, was ich als Vision sehe und tue, wie ich sie lebe. Und es ist super anstrengend. Für mich und für mein Umfeld.
Okay, was geht gerade bei deinem Umfeld? Ich meine, ich gehöre ja auch zu deinem Umfeld. So, da frage ich mich natürlich.
Das ist nicht aktuell, das ist quasi ein konstantes, wie soll ich sagen, ein konstanter Charakterzug in meinem Kopf, der mich so ein bisschen stresst. Also nicht den ganzen Tag und nicht immer und so. Aber ich, weißt du, ich habe halt so eine Riesenvision und ich könnte halt den ganzen Tag 24/7 dafür gehen. So die ganze Woche, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Und denke mir dann manchmal, ein kleines Beispiel, wenn wir zu einer Location fahren und jemand gähnt im Auto. Das ist ein super schönes Beispiel. Da denke ich mir, wie kannst du jetzt müde sein? Wir haben hier einen wundervollen Auftrag. Wir sind auf einer Mission. Wir bringen jetzt Menschen zum Leuchten. Wieso bist du müde? Was geht mit dir ab?
Ich weiß genau, welche Situation du meinst, lustigerweise, weil ich war dabei.
Das passiert ständig. Also ja, natürlich, super, weil Menschen gähnen halt und auf Tour ist man halt öfters müde, weil man wenig schläft. Also sind so ganz feine Kleinheiten. Oder dass ich einfach immer an alles denke, was meine Berufung betrifft oder Themen, die wir noch zu lösen haben, Leute, die wir anzurufen haben, irgendwas, was vorbereitet werden muss. Ich habe das im Kopf. Ich gebe dir ein Beispiel noch, das war ganz schön. Wir haben dieses Bild von diesem Graphic Recording Künstler malen lassen. Der hat in Bern mein gesamtes Konzert auf einem wunderschönen Blatt zusammengefasst, den ganzen Inhalt. Das hat er bei Dr. Joe Dispenza und so gemacht und jetzt auch bei uns. Und das habe ich als DIN A4 Format Bild ausgedruckt oder drucken lassen in 300 Gramm Papier hochwertig und habe beschlossen, das verschenken wir am Ende vom Konzert nach der Show an jeden Menschen, der beim Ausgang Lust dazu hat. So. Wow. Dann habe ich das dem Basti aus meiner Crew gesagt, hatte diese ausgedruckten Blätter in diesem Karton, habe alles bereitgestellt oder habe ihm das alles gezeigt. Und dann war eben ausgemacht, wenn die Leute dann gehen, bekommen sie als Überraschung dieses Bild geschenkt. So. Und ich bin bei einem der letzten Songs mitten im Text und ich performe diesen Song und ich bin voll bei der Sache. Und in dem Moment fällt mir ein, ah, ich glaube, der Basti hat sich den Karton mit diesen Blättern nicht bereitgestellt, um am Ausgang jedem das Blatt zu geben. Und dann sehe ich ihn, wie er tanzt in der vorletzten Reihe und denke mir, ah, der kommt niemals rechtzeitig von der vorletzten Reihe bis zum Ausgang. Weil mein Kopf an alles denken will die ganze Zeit, weil mir das so wichtig ist. Also weil mir einfach jeder Aspekt dieser Reise sehr, sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Oder wir haben diese Toilettenschilder, wo wir Menschen an ihre Kraft erinnern. Wenn man auf die Toilette geht, in der Location hängen wir die auf. Wenn man das vergisst, dann denke ich mir sofort, wie kann man das vergessen? Also ich bin da nicht böse mit den Menschen und ich schimpfe dann auch keinen und so. Aber in mir selbst ist immer dieser kleine Control-Freak, der sich dann denkt, ey, wieso denkt ihr da nicht dran? Das ist mega wichtig. So. Und das habe ich halt die ganze Zeit, weil mir das halt einfach sehr viel bedeutet, was ich tue. Und ich glaube, dass das aber ein Charakterzug ist, der ein bisschen crazy ist, weil wir sagten ja, welcher verrückter Charakterzug. Und dann hat der Basti natürlich irgendwie rechtzeitig diese Zettel in der Hand und verteilt sie an das Publikum und alles ist gut. Und diese Toilettenschilder hängen oder hängen auch nicht und alles ist gut. Also es ist, es ändert ja nichts. Aber in meinem Geist entsteht manchmal einfach so eine Unruhe. Und natürlich habe ich das nicht immer und nicht den ganzen Tag. Aber das ist etwas, wo ich merke, wenn ich ganz offen sein darf, das täte mir und meinem Umfeld wahrscheinlich auch gut, wenn ich da nicht so viel Anspruch in mir selbst an das gesamte Umsetzen der Kunst hätte.
Ja, witzig. Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit, na, alles, was einem wichtig ist, ist einem halt wichtig. Ne? Da änderst du nichts dran. Das ist so ein Gesamtpaket. Ne? Wenn jemand diese Wichtigkeit nicht teilt, dann kommt da so ein Störgefühl rein. Das ist ja interessant. Wenn man den Charakterzug auf der einen Seite wertschätzt, nimmt man billigend die andere Seite irgendwie in Kauf wahrscheinlich.
Ja, und dadurch entsteht ja auch das, was entsteht. Also dadurch ist ja auch alles so hochwertig, so gut, so
ja, das ist gut. Außerdem verstehst du es ja auch auf eine Art und Weise zu schimpfen, die sehr liebenswert ist. wenn du dann jemanden ankackst und sagst, sag mal, wie kann man denn jetzt gehen?
Ich meine, ne? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich gehe nie.
Das ist so schön, so witzig. Und du sitzt da, ne, und ich fühle dich dann natürlich auch, ne? Du hast wahrscheinlich am wenigsten von allen geschlafen, am meisten von allen im Kopf, ne? So. Ja. Und alle anderen sitzen halt geschmeidig halt seit ein paar Stunden bei dir im Auto, lassen sich berieseln, haben lecker Kaffee getrunken, ne? Und dann kommt man an und dann wird erstmal gegähnt und oh, bin ich jetzt überhaupt schon fit? Und du bist voll am Start. Ja, gut. Vielleicht ist das einfach aber auch deine Art, einfach deine Energie dann mal rüberzubringen, ne?
Ja.
Wie eine Art Motivation, wo man vielleicht überlegen kann, hey, vielleicht hältst du stattdessen eine flammende Motivationsrede.
Oh ja, das gefällt mir. Ja, das ist gut, ja. Bis ihr sie nicht mehr hören könnt. Es ist ja auch so witzig, weil in meinem Team gab es ja irgendwann mal so den Einwand, also die liebevolle Bitte, dass nicht immer alle bei jedem Konzert dabei sein können. Also wir hatten ja erst ein kleines Team, das war ja quasi die Anja und du und ich eigentlich so. Und dann hat die Anja irgendwann berechtigterweise gesagt, sag mal, wir sind so viel unterwegs, könnte ich auch mal ein paar Wochenenden mal nicht dabei sein, weil ich habe auch ein Leben, so. Ich habe einen Freund, den sehe ich am Wochenende.
Kann sie es wagen eigentlich, krass.
Und das, okay. Genau, das durfte ich dann so lernen. Und so, ach krass, es gibt ja wirklich Menschen, denen das nicht so wichtig ist wie mir. Und mein Verstand hat das zuerst nicht verstanden, weil das ist ja auch so, wie gesagt, wir sind ja auf einer Mission. Das ist ja nicht ein Job, den wir machen. Für mich ist das ja eine große Mission, auf der wir unterwegs sind. Und das war dann schon spannend zu erkennen, okay, aber ich kann ja nicht von jedem Menschen erwarten, dass er dieses Feuer so groß in sich trägt wie ich, weil es ja meine Vision ist, so erstmal. Und dann durfte ich eben lernen, okay, wir nehmen einfach mehr Leute ins Team und die rotieren quasi durch und jeder wechselt mal, weil ich habe ja immer die gleiche Motivation, überall hinzufahren, aber ich kann nicht erwarten, dass andere das auch haben. Das kennst du sicher.
Das, ja, klar. Das ist, also ist natürlich wunderschön, wenn jemand ist, der das eigene Feuer teilt. Das ist halt mega nice. Ne? Und gleichzeitig sind wir ja auch deswegen so entschlossen oder deswegen hier, deswegen so, wie wir dann sind, um auch mitzureißen. Ne? Und das Mitreißen ist halt manchmal eine Funktion, wo erstmal die Energie fließen muss. Ne? Wo sie einfach beginnt erstmal in einem scheinbaren Ungleichgewicht. Dann gucken wir, wie wir sie rüberfließen lassen, dass alle Bock bekommen.
Ja, und andere Menschen kommen ja auch aus ihrem Alltag von unter der Woche.
Ja, eben.
Ja. Für mich ist es ja was anderes gefühlt. Okay, dritte Frage. Es geht um deinen größten spirituellen Lehrer. Ich ahne schon, wer es sein könnte.
Oh wow, ja. Ich freue mich, über ihn zu sprechen. Jesus-Fragen sind mir die liebsten.
Nee, es sind Veit Lindau-Fragen. Hey, was ist los?
Oh nein! Oh Mann, du bist so doof. Du bist so doof.
Es ist dein größter spiritueller Lehrer. Es geht natürlich um Dieter Lange. Nein.
Ach so. Freund.
Also, dein größter spiritueller Lehrer, Frank, ist natürlich Jesus himself. Wenn du einen Tag lang, also mal angenommen, Jesus wäre noch unter uns, ja, das ist natürlich die Voraussetzung so. Wenn du jetzt einen Tag lang die Rolle deines größten spirituellen Lehrers übernehmen müsstest, in seinem Gewand sozusagen, woran würden die Menschen merken, dass du nur die Vertretung bist?
Oha. Okay. Junge, jetzt muss ich mich da mal reinfühlen. Alter Schwede, da merke ich direkt, wie alles in mir anfängt zu prickeln und zu zittern, wenn ich mir das nur vorstelle. So, ne, ein Teil von mir sagt, am besten würden sie es gar nicht merken. Aber ja, ich müsste halt einfach, weißt du, ich habe so viele Ideen, wie Jesus damals in Person, in Persona wirklich gewesen ist, ne, so. Auf der einen Seite in mir erlebe ich ihn halt als reines Licht, ne? So pure Sanftmut, pure Freude, so komplett kompromisslos ausgerichtet, einfach nicht verstehend, dass es noch was anderes gibt außer Liebe. So, das ist mein Bild von Jesus. Ich kann mir manchmal schwer vorstellen, dass er einen schwarzen Humor hatte.
Okay. Aber denk an The Chosen. Da fand ich das ja, da hat er ja durchaus schwarzen Humor gezeigt. Ich weiß, es ist durchaus eine Serie, aber das haben sie cool gemacht, fand ich.
Haben sie cool gemacht, stimmt. Deswegen, das kann gut sein. Und ich hatte, oder ich habe immer mal wieder so coole Situationen, wo schwarzer Humor auch so heilsam ist. Ne, wo gerade jemand jammert und ich auf das Jammern gar nicht einsteige, sondern mich ganz liebevoll drüber lustig mache. Und irgendwie, also ich merke, dass das kann mitunter zur rechten Zeit ultra heilsam sein, wenn gerade jemand dadurch spürt, dass er sich gerade über was völlig Überflüssiges aufregt. Ne? Dass einfach das Drama nicht geteilt wird, dass gerade einfach der Witz oder die Freude am Leben da ist und sich auch einfach darauf einlassen kann. Und natürlich, ein Teil von mir wünscht sich, dass Jesus auch genauso war, ne? Dass er seine Lieben einfach auf die Schippe genommen hat, wenn es dran war. Dass man mit ihm lachen konnte, dass man mit ihm auch mal einen rotzigen Witz reißen könnte. Wenn nicht, dann würde man es vermutlich daran merken, weil ich würde mich da, glaube ich, sehr reinstürzen in das, in diesen witzigen Aspekt des Ganzen.
Ich glaube, wenn ich als Außenstehender gucken darf und jetzt werd nicht böse, ich glaube, dass also die Ego-Freiheit von Jesus steht ja ganz vorne. Und ich glaube, daran würde man es merken, weil du lässt dich manchmal schon sehr gern feiern.
aber ich dachte, jetzt sei gesetzt, ne, ich bin auch in der Fähigkeit und Entwicklungsstufe von Jesus, weißt du?
Naja, dann wird es ja keiner merken.
Dann wäre es halt nur noch vielleicht der charakterliche Unterschied. Aber ja, klar, ey. Das mit dem Ego, safe. Safe. Aber ich lasse mich gerne feiern, sagst du?
Ja, also wenn ich sage, heute kommt hier Frank Hamm, dann bist du der Erste, der sagt, ja, hallo Leute, ich bin da. Wenn ich sage, hier ist eine Bühne, ich gehe hoch, ich will sprechen. So, also dieses schaut mich an, ich bin toll Phänomen. Und ich meine, das ist ganz liebevoll. Also du bist ja einfach ein, wie soll man sagen, ein Showman ein bisschen. So. Du magst es einfach. Deswegen stehst du ja auf Bühnen. So, das ist ja völlig okay, ist ja nichts Negatives. Aber wenn ich so an Jesus denke, ich glaube, der hatte das weniger in der Form. Dieses, ja, schaut mich an, wie toll ich bin, so.
Aber Finny hat das auch.
Vielleicht.
Finn ist das ist fünf. Doch was ganz Kindliches. Ja, aber wie die Kinder sollt ihr werden, hat Jesus gesagt.
Ich finde es ja schön.
Ihr sollt werden wie die Kinder.
Es ist ja kein Urteil. Es ist nur die Tatsache, ich glaube, daran würde ich es merken. Mhm. Ich würde sagen, in diesem Jesus steckt ein bisschen Frank.
Das wäre ein ganz süßer Gedanke auf jeden Fall.
Genau. Wenn ich die Frage auf mich beziehe, ich habe jetzt keinen einzelnen spirituellen Lehrer. Ich denke zu ein paar Menschen. Ich denke an Menschen wie Dr. Joseph Murphy oder Eckhart Tolle oder Byron Katie.
wollte gerade sagen, Byron Katie oder war jedenfalls jetzt eine lange Phase
ja,
ein großer
es
Stern.
Ist, genau, und da merke ich, also wenn wir Byron nehmen zum Beispiel, ist es halt, ist es ganz, ganz klar, dass ich mir halt doch einen Haufen Geschichten erzähle, die ich dann für wahr erachte und mich dann da total verstrick, bis ich dann irgendwann den Weg wieder rausfinde. Und wenn ich jetzt Eckhart Tolle nehme oder Dr. Joseph Murphy, dass ich halt ganz toll im gegenwärtigen Moment bin, bis mein kleiner Sohn sich die Schuhe ein bisschen zu langsam anzieht und ich wirklich los will, dann bin ich gar nicht mehr so im Moment. Dann ist eher so, beeil dich. Und ich glaube, da, da würden die Menschen wohl merken, dass ich die Vertretung bin.
Ja, ich glaube, beim Essen würden sie es auch merken. Mhm. So, also jedenfalls so, wenn ich jetzt an mich denke, ne, und ich, ja, ich hau mir da gut einen rein, esse auch manchmal echt unbewusst, das merke ich schon auch, dass ich dann so ein bisschen stopfend unterwegs bin und denke mir, ja, gut, daran merkt man es dann vielleicht schon.
Und wenn Leute gähnen, würde Jesus sie wahrscheinlich nicht anschreien.
Sagst du.
Ja. Ich liebe deine Offenheit, unsere Offenheit, das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, das braucht die Welt mehr, ein bisschen, bisschen frei davon zu erzählen. Und das ist ganz schön, denn ich weiß ja, dass du gerade in einer neuen Phase bist. Wir sprachen ja auch in den letzten zwei Folgen schon ein bisschen drüber. Und die vierte Frage heute für dich ist, wenn jede Lebensphase in deinem Leben einen eigenen Filmtitel hätte, wie würde das aktuelle Kapitel deines Lebens gerade heißen?
Oh, wow. Es hätte wirklich was mit wirklich der Neuanfang, so mit jetzt versuche ich natürlich wieder was Witziges draus zu machen, aber vielleicht brauchst du es gar nicht, ne? Aber es hat tatsächlich was von, ey, ich habe gerade kein Bild von der Zukunft mehr, ne? Ich merke einfach nur, das Jetzt macht so eine Freude, die alles, was kommt und was geht, das Leben besteht aus so vielen kleinen Dingen und Momenten gerade, die aber nicht geplant sind, die einfach so reinhüpfen und ich das Große, also ne, meine beruflichen Pläne und das Zukunftsding und so, das habe ich irgendwie nicht mehr so richtig im Geist. Ich fühle mich manchmal echt mehr denn je wie so ein kleines Kind, das jetzt gerade zum ersten Mal auf dieser Welt steht, sich umguckt und sich so denkt, so ei. Was? Keine Ahnung, was da kommt, aber ich habe ein ziemlich gutes Gefühl. So.
Der Neuanfang.
Das war jetzt ein sehr langer Filmtitel, ne?
Das ist gut, aber ja, der Neuanfang geht ja, ist ja kurz.
Ja, wäre auch gut.
Und wie würdest du es auf deine Beziehungsebene beziehen, wenn du da jetzt einen Kapiteltitel hättest?
Ich habe einen, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast schon mal genannt habe, aber ich habe ein ganz, ganz wunderschönes Zitat im Geist, immer wenn ich an mein jetziges Beziehungsüben denke. Und zwar habe ich mich in Palästina mit einer ganz leuchtenden, wunderbaren älteren Dame unterhalten, die einfach mit ihrem Mann sehr glücklich gewirkt hat. Und ich habe sie gefragt, du sag mal, woher hast denn du gewusst, dass dein Mann der Richtige war? Und sie guckt mich ganz strahlend an und sagt, ich habe das nicht gewusst, ich habe das entschieden. Ich habe entschieden, dass das der Richtige für mich ist. Und seitdem entscheide ich mich jeden Tag, dass das der Richtige für mich ist. Und das ist echt witzig, weil ich habe jetzt, bevor ich diese Beziehung eingegangen bin mit Miri, habe ich natürlich so die Vergangenheit gesehen und gedacht, ja geil, Frank, ne, jetzt verliebst du dich mal kurz, dann bekommst du nach ungefähr 2 Wochen, bekommst du die ersten Fluchtinstinkte, dann fängt dir an aufzufallen, was du an ihr alles nicht magst, was dir zu viel wird. Und ehe die 4. Woche vorbei ist, hast du genug Gründe gesammelt, um Hals über Kopf zu flüchten. Das ist so, meine Vergangenheit ein bisschen überspitzt dargestellt. Und dann habe ich mir aber die Frage gestellt, wer wäre ich denn, wenn ich all das nicht machen würde? Wer wäre ich denn, wenn ich jeden Morgen aufwache und sage, das Einzige, was mich interessiert, ist, dich lieb zu haben und alles an dir toll zu finden? Und das praktiziere ich echt jeden Tag und in jedem Moment, wenn wir zusammen sind, dass ich wirklich sage, ey, Liebe kommt ja auch von Gott und ich kann einfach nur drum bitten. Ich kann einfach sagen, ey, ich habe ein Anrecht, dich nur wundervoll zu finden in diesem Augenblick. Ey, und das revolutioniert mein Leben schon sehr, muss ich gerade sagen. Also ich, so ein Spaß wie mit ihr gemeinsam habe ich lange nicht gehabt, einfach so eng mit einem Menschen. Und wir waren jetzt eine ganze Woche beisammen, was, wie du weißt, ne, für meine Begriffe schon echt viel ist. Also, mal ehrlich. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich dem einen Filmtitel geben kann, aber ne, es ist wirklich, ey, die Macht der Entscheidung ist dein. Ne, und ich habe echt, ich merke so, wie ich meine, ich habe diese Vergangenheitsgeschichte so oft erlebt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ne, entweder ich treffe diese Entscheidung und ich treffe sie konstant und ich bin ehrlich zu mir und ich sage, ey, ich bin doch hier, um zu lieben, um mich auch lieben zu lassen, um das mal zuzulassen. Ne, dass sich Gott durch sie ausdrückt und mich einfach liebt, ne? Und dass ich dann nicht fliehe, sondern sage, ich lasse mich jetzt einfach mal lieben. Ich lasse das jetzt mal rein. Ich ertrage das nicht, ich lasse das jetzt mal rein. Ich lasse mich davon berühren. Und das ist echt abgefahren. Da gibt es Momente, wo ich merke, huh, jo, fällt mir gerade ein bisschen schwer, aber die Momente, in denen ich merke, Alter, ist das schön, ist das einfach schön, die sind so weit in der Überzahl, das hätte ich mir nicht vorstellen können, ne?
Als wir uns kennengelernt haben, haben wir ganz oft eine Diskussion geführt, die zwischen dem Lebensentwurf von Polygamie und Monogamie stattfand. Ich habe gesagt, ich bin der glücklichste Mensch der Welt mit Johanna und ich liebe diese Frau so sehr, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, jemals mit einem anderen Menschen noch glücklicher zu sein. Und du sagtest dann immer recht vehement, die Liebe kennt keine Besonderheit, wir sind dafür gemacht, mit vielen Menschen zusammen sein zu dürfen. Einfach gesagt. Wie siehst du das jetzt mit deiner Erfahrung, die du gerade umschrieben hast?
Also ich denke, was das Teilen von Körperlichkeit angeht, und letztlich geht es ja darum, ne? Wir sind uns ja einig, dass wir einfach Menschen lieben. Ne? Wenn ich mit dir bin, dann liebe ich dich total. So zum Beispiel, ne? Dann denke ich nicht, dass ich Miriam weniger liebe, weil ich dich liebe. Und so ist das ja mit ganz vielen Menschen in unser beider Leben so. Wir sind ja nicht untreu, nur weil wir jemand anderen lieben. Nur was die Körperlichkeit angeht, hatte ich dann immer so die Idee, ey, da ziehen wir dann auf einmal eine Grenze, da fühlen wir uns auf einmal verletzt, da ist auf einmal nicht mehr okay. Und gleichzeitig habe ich aber natürlich auch so in der Vergangenheit gemerkt, die Körperlichkeit einfach so auszuleben, bringt doch echt Zerstreuung so rein ins System. Ich habe mit Miriam da viel drüber gesprochen, wie wir es so angehen wollen. Und wir haben eigentlich beide gesagt, ey, eigentlich liegt es uns daran, die Liebe an erste Stelle zu stellen und Körperlichkeit soll einfach nicht so wichtig sein. Ne? Und der Kurs in Wundern sagt dazu, du kannst dem Körper alle Freiheiten geben, aber du wirst deine geistige Freiheit dadurch opfern. Und wenn du nach geistiger Freiheit suchst, dann darfst du die körperliche Freiheit hinten anstellen. Und da bin ich jetzt schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine ganz ehrlich, ich habe das so lange geübt, dass ich vermutlich keinen Stress damit hätte, wenn da jetzt irgendwie Körperlichkeit geteilt würde mit jemand anderem. Keine Ahnung. Aber weder habe ich da gerade den Drive zu, noch halte ich es für konstruktiv im Sinne des Wachstums. Ja,
Ja,
ja.
ich habe auch. Das haben wir auch damals schon in unseren privaten Gesprächen oft so erkannt. Ich habe noch nie dauerhaft polygam lebende Menschen getroffen, die wirklich erfüllende, friedvolle, harmonische Beziehungen mit allen Partnern geführt haben. Also es führte immer zu einem Drama auf irgendeiner Ebene, an irgendeinem Zeitpunkt. Und das ist mir einfach aufgefallen, ohne das bewerten zu wollen, das ist mir einfach aufgefallen. Deswegen fände ich deine Antwort sehr, sehr schön, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und das freut mich total, weil dann können wir jetzt ja auch, weil die Freiheit doch ein bisschen besteht, beide zur Tempelnacht gehen eigentlich und können uns
Oh
da ein
yeah.
bisschen lieb haben.
Stimmt, sie steht an.
Jetzt
Cat and
fragen sich
Cow,
die
let's
Menschen,
go.
wovon spricht der nur? Ja, kleine Abzweigung dazu. Wir spielen jetzt ja am Wochenende in Leipzig und in Berlin. Am Freitag sind wir in Leipzig, am Sonntag in Berlin. Und dann kam noch die Fügung rein, einfach durch ein paar günstige Umstände, dass ich beim Cat and Cow Yoga Festival am Donnerstag beim Eröffnungsabend oder am zweiten Abend ein Konzert spiele. Und das Yoga Festival ist in der Nähe von Leipzig am Mondsee. Und da gibt es ja einfach sehr frei lebende, tolle Yogis. Da gibt es viele, die mal nackt rumlaufen, die auch nackt alle in den See springen. Da gibt es Kuschelpartys und da gibt es die sagenumwobene Tempelnacht. Zumindest gab es die immer. Frankie, was ist die Tempelnacht?
Die Tempelnacht ist so eine Art, ich glaube, man würde es wohl rotes Tantra-Veranstaltung nennen. Also rotes Tantra ist eine, wo halt körperliche Berührung so im Mittelpunkt steht und achtsames Berühren, Sexualität, auch sexuelle Offenheit dahingehend, dass meiner Erinnerung nach bei dieser Tempelnacht vor allem die erste Regel ist, seid nicht nur zu zweit. Also nicht nur du und dein Partner, sondern nehmt euch noch jemanden dabei. Man stellt sich jetzt so ein Zirkuszelt vor, ne? Da gehen dann 50 bis 80 Leute rein, so geschätzt ungefähr. Und da liegen dann Matten auf dem Boden und dann ist gedämpftes Licht und achtsame Musik und am Anfang so ein paar Kommunikationsregeln. Und dann wird dem Ganzen so ein bisschen freier Lauf gelassen. Man berührt sich, man stimuliert sich. Wer will, geht so tief oder weit, wie er halt einfach möchte. Aber die Regel ist, bleibt nicht nur zu zweit, sondern öffnet das Ganze für noch jemanden. Ne, den du vielleicht kennst und vielleicht nicht kennst. So die Grundidee mal, die Theorie.
Genau. Und ich wollte dann nur mit dir kuscheln eigentlich.
Ja, genau, dann sagtest du, ey, wir gehen da hin, aber wir machen nur miteinander rum, okay?
Ich hatte die Idee, dass wir so Pylonen um uns herumstellen. Genau. Bei einem Verkehrsunfall. Verkehrsunfall, naja. Okay.
Ja, das wird uns wohl nicht vergönnt sein.
Nee, ich glaube auch, die Tempelnacht ist an einem anderen Tag, an dem wir da sind, weil wir haben das Konzert ja am Donnerstag. Aber wenn du beim Cat & Cow Yoga Festival dabei bist, freu dich, wir geben ein Überraschungskonzert. Das steht, glaube ich, noch gar nicht auf der Homepage, aber ich kann es dir schon verraten, Donnerstag um 19.30 Uhr. Endlich mal eine humane Auftrittszeit und nicht 23 Uhr oder so. Endlich kann ich da mal pünktlich in mein Bettchen hüpfen. Finde ich gut.
Ja, für deine Verhältnisse immer noch sehr spät. Aber ja. Genau. Und ich habe von der Tempelnacht, ich meine, keine Ahnung, ich habe einfach Freunde gehabt, die waren da und die meinten, ja, in der Theorie klingt das alles schön, aber einfach diese Achtsamkeit wirklich auch zu leben, verlangt eine enorme geistige Reife. Und manche hätten wohl doch sehr entschlossen und übergriffig rübergefummelt. Aber gut. Für solche Sachen gibt es auch Regeln und da gibt es klare Kommunikationsregeln und da kann man Nein sagen und so weiter. Ja, aber ganz ehrlich, mich hat das nie so richtig gezogen, ne? Trotz Polygamie und so, ich weiß nicht.
Ja, vielleicht haben sie das auch verändert jetzt. Also nur um da, nicht, dass wir jetzt E-Mails vom Cat & Cow Festival bekommen. Wieso sprecht ihr davon, dass hier Übergriffe stattfinden? Wir wissen gar nichts. Wir waren nie da. Wir haben nur irgendwas gehört. Und wir fanden
alles hören sagen,
spannend.
Ja, genau. Ja, genau.
Und größter Respekt.
Reflektiert ja auch unsere Gedanken. Genau, sei in dem Fall echt gesagt.
Ja. Ich darf noch sagen, wie der Filmtitel meiner Lebensphase heißen würde. Komplette Unbedingt, Überforderung ja. wäre wahrscheinlich die Antwort. Komplette Überforderung. Nein, Spaß. Ich glaube, aktuell ist es.
So wirkst du mir aber nicht unbedingt.
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, Vertrauen ist aktuell für mich ein wichtiges Thema. Weil ich lerne gerade, dass einfach alles in Wellen stattfindet und ich meine damit ganz konkret einfach die Zahlen, die wir so sehen. Also wenn ich ein Musikvideo rausbringe, Medizin, das finde ich eines der schönsten Videos, das wir je gemacht haben und das hat dann viel weniger Aufrufe als frühere Musikvideos oder es kommen gerade weniger Menschen, weil sie halt kein Geld haben für Benzin oder für Tickets zu den Konzerten. Und da einfach immer im Vertrauen zu sein, dass das einfach, der Ozean macht sich keine Gedanken drüber, wenn kurz Ebbe ist, weil er weiß, dass Flut kommen wird und weil er der Ozean ist. So, und das ist, glaube ich, so für mich gerade so ein Thema, dass ich schön übe, mich da auch hingebe, mich da nicht erschrecken lasse oder nicht beunruhigen lasse. Und es ist gerade einfach dran. Und ich genieße es auch, das ganz bewusst zu erleben und mich da einfach in meinem eigenen Vertrauen zu stärken.
Ja, ich glaube halt auch, oder was ich aus solchen Phasen kenne, wenn man irgendwann den Punkt erreicht hat, wo man mit so einem kindlichen Glauben sich einfach keine Gedanken mehr macht. Mhm. Ja, man sieht dann irgendwelche Zahlen und Entwicklungen und hat aber innerlich dieses kindliche, ich glaube trotzdem, dass alles gut wird.
Genau, ja. Feste Überzeugung. Phase, ja.
Da ist so viel Freiheit drin. Ne? Mhm. Wenn der Punkt erstmal erreicht ist, dann kann das wunderschön sein.
Ja.
Ja. Ja, okay, also Vertrauen. Mhm. Vertrauen. Vertrauen ist die höchste Form der Intelligenz, habe ich mal gelesen. Fand ich sehr schön.
Das gefällt mir. Das kann ich unterschreiben, ja. Mhm. Okay, die letzte Frage für heute. Welche Sache hast du jahrelang gesucht, um irgendwann festzustellen, dass sie die ganze Zeit direkt vor dir lag?
Also ja, ich will jetzt nicht, dass es abgedroschen klingt, aber für mich ist es Liebe. Mhm. Also ich habe jahrelang Liebe gesucht, so in ganz ulkigen Sachen, ne, so im Leistungssport, weil ich halt geliebt werden wollte und in Beziehungen, weil ich ja geliebt werden wollte und in, keine Ahnung, Schönheit, in Fotoshootings, in Ich habe ja auch Kampfsport gemacht. Witzigerweise, ne, der beste Kämpfer werden wollen, weil ich geliebt werden wollte. Rückblickend ist das alles irgendwie so klar, dass es mir darum ging, dass ich daher den Antrieb nahm und dass ich ja das vor allem deswegen gesucht habe, weil ich es in der Gegenwart so selten zulassen konnte. Ne, ich bin ja immer geliebt worden, so als Kind. Ich wurde immer geliebt. Ich hatte liebevolle Eltern. Ich hatte immer Freunde. Ich hatte immer Menschen, die mich mochten. Aber ich war irgendwie außerstande, mich von dieser Liebe auch berühren zu lassen. Und diese Fähigkeit, mich wirklich von Liebe mal berühren zu lassen und auch zu merken, dass Liebe etwas ist, dass man echt geben lernen muss, ne? Wo ich so merke, Alter, ja klar, ich habe immer gedacht, Liebe muss ich erstmal bekommen, damit ich sie geben kann. Und einfach zu sehen, ey, wenn ich anfange, die Menschen in mein Herz zu schließen und mir über Menschen Gedanken zu machen, zu überlegen, was würde diesen Menschen jetzt glücklich machen? Was könnte ich generell gerade tun, um Menschen glücklich zu machen? Auf einmal ist da so viel da und kommt auch so viel zurück. Und ich denke, das ist gar nicht abgedroschen, sondern wirklich die bedeutendste Entwicklung in meinem Leben. So das Einzige, was ich wirklich gelernt habe, glaube ich.
Das
Ja.
geht mir auch so,
Es ist bei
tatsächlich.
dir genauso, ja?
Naja, also um nochmal eine andere Antwort mit reinzubringen, also ich kann die voll unterschreiben und sehe das ganz genauso. Eine andere Antwort für mich wäre auch noch innere Ruhe, weil ich habe innere Ruhe so lange gesucht durch so viele Aktionen, um dann festzustellen, dass sie die ganze Zeit vor mir lag. Also war vielleicht auch ein Grund, weshalb ich auch früher so viel gekifft habe, weil man betäubt sich ja auch, man will sich ja Ruhe verschaffen von den Gedanken, den Anforderungen, dem Stress, was auch immer. Oder was ich auch, als ich da nicht mehr gekifft habe, was ich in Wellness-Hotels gefahren bin, um Ruhe zu finden, um dann zu erkennen, die Ruhe, die ich gesucht habe, die innere Ruhe, die ist ja allgegenwärtig. Die ist ja einfach ein Augenblick im wahrsten Sinne des Wortes entfernt. Und zwar in dem Moment, in dem ich die Augen schließe vor allem und einfach in mich gehe und in die Meditation gehe. Und umso klarer ich erkannt habe, dass innere Ruhe immer da ist, dass es ein Raum ist, der immer vor mir, in mir liegt und keine entfernte Insel. In dem Moment war klar, dass ich nichts mehr im Außen suchen muss. Und das habe ich jahrelang nicht verstanden. Ich glaube, ich habe ganz lang nach Ruhe gesucht und habe sie in den verschiedensten Momenten versucht, im Außen zu erzeugen, bis ich eben erkannt habe, dass sie in mir liegt.
Interessant. Also erstmal zu erkennen, dass das, was man da sucht, vielleicht einfach Ruhe ist. Ne? Dass man, also, ne, was ja vielleicht erstmal gar nicht so einem so schlüssig ist, einem so bekannt ist, dass man gerade auf der Suche nach Ruhe ist in seinen Gewohnheiten und seinen Trieben und dergleichen. Und wie würdest du sagen, wie findet man Ruhe?
Meditation.
Meditation. Schöne Antwort. Also, ich liebe die Antwort natürlich sehr, das weißt du, aber.
Es ist die einzige wichtige, aber auch wenn wir jetzt zum Beispiel die Themen der letzten Folgen mit Byron Katie und so betrachten, also wenn du aufhörst, die Geschichten in deinem Kopf zu glauben, dann entsteht auch sehr viel Ruhe. Das muss man schon ganz klar sagen. Also dieser ewige Dialog im Geist, wer dir was angetan hat, welche Dinge falsch gelaufen sind, was hätte anders laufen sollen, was du hättest tun oder nicht tun sollen. Diese ganzen Dialoge, die erzeugen ja einen riesengroßen, also in diesen Stimmengewirr in dir und dann natürlich Unruhe. Es ist wie wenn so ein See bei 5 Windstärken so aufgepeitscht ist, dass die Wellen dich überhaupt nicht mehr erkennen lassen, dass unter dieser Oberfläche was liegt. Und wenn du diesen Wind durch die Geschichten, die du nicht mehr glaubst, einfach mal abschaltest, dann siehst du halt, da unten sind Pflanzen und Steine und Fische und da ist die unfassbarste Schönheit, die du vorher einfach nicht mal für existent gehalten hast, weil du sie gar nicht gesehen hast. Und ich glaube, wenn wir aufhören, Geschichten in unserem Kopf zu glauben, die wir uns ständig erzählen, legen wir schon mal ein gutes Fundament und dann halt einfach den Mut haben, öfters nach innen zu gehen und zu meditieren.
Jetzt sagst du Mut, ne? Wie ich finde auch zu Recht. Es gibt ja viele Leute, die sagen, das ist nichts für mich. So Meditation und Stille, irgendwie habe ich da keine Geduld für. Was würdest du antworten auf sowas?
Dass du von da gekommen bist, dass das nichts sein kann, was nichts für dich ist. Das ist dein Ursprung. Also, wenn all
Schön.
die Rollen abfallen irgendwann, dann kehren wir genau dahin zurück in diese absolute Stille, aus der wir ursprünglich auch kamen. Und jeder Mensch, der sagt, das ist nichts für mich, der hat einfach Angst davor, diese Erfahrung zu machen, glaube ich. Oder ist so daran gewöhnt, dass der Verstand immer entertained wird, ist so oft an seinem Handy oder im Außen, dass wir es uns fast nicht mehr vorstellen können. Aber dass es nichts für dich ist, wage ich anzuzweifeln.
Frech, frech,
Anui.
aber schlüssig begründet irgendwie, ne? So, und das ist, ich denke immer drüber nach, wie erzählt man denn das am besten, ne? Wir kommen aus diesem Ort, aus dieser Vollkommenheit, dieser Stille und diesem reinen Leben, dieser Glückseligkeit und irgendwas ist passiert, dass wir angefangen haben, davor Angst zu haben, vor unserem eigenen Zuhause. So, und sich diese Fragen zu stellen, ne? Wie kann das sein, dass ich vor mir selbst, also vor meiner wahren Natur, Angst bekommen habe? Was fürchte ich denn zu verlieren? Was würde mich der Frieden denn jetzt kosten in diesem Augenblick? Das sind so spannende Fragen, die mir da auch einfach helfen, tiefer zu kommen. Nicht, weil sie unbedingt ganz konkret beantwortet werden müssen, sondern weil ich vielleicht einfach wirklich merke, ah nee, warte, ist Quatsch. Was verlangt der Frieden? Ah, oh, gar nichts.
Gar nichts.
Gar nichts.
Bonusfrage.
Spontan eingefallen?
Nee. Steht hier.
Das
Bonusfrage
ist noch eine Zugabe. Du
habe ich
bist einfach ein
aufgeschrieben.
Bühnenmensch, ne? Künstler, total.
Wenn dein Ego und deine Seele einen gemeinsamen Podcast hätten, worüber würden sie sich in jeder Folge streiten?
Oh Gott. Wahrscheinlich über alles, ne? Weil es keinen gemeinsamen Nenner gibt zwischen den beiden. So, ne? Das Ego ist ja tatsächlich immer noch der Ansicht, sich vor Schuld zu drücken, wäre verantwortungslos, zum Beispiel. Das Ego findet immer noch, ne, das Wichtigste ist, seine Schuldigkeiten zu erfüllen. Das Ego findet auch, es gibt Wichtigeres als Liebe. Das Ego findet, lieber in aller Ruhe verkacken, als sich einmal ins Licht wagen und sich was trauen. Also, ne, lieber das eigene Licht dimmen, als andere mit dem eigenen Licht herauszufordern. Das Ego hat so viele wilde, also wirklich wilde Ideen. Und das Spannendste ist, dass es ja selber auch nie schuld ist an was. Ne, immer wenn ich dann was mache, was das Ego sagt, ne, und ich sage, na toll, das war ja ein super Ratschlag, Ego. Und dann zeigt es mit dem Finger auf mich und sagt, wieso? Du bist doch dem nachgekommen, ist doch nicht mein Problem.
Ich glaube, Sie würden sich am allermeisten darüber streiten, dass Besitz wichtig ist. Also das Ego will ja alles besitzen. Den anderen Menschen, die Freunde, den Partner, das Auto, das Haus, das Geld. Es will ja alles besitzen. Und die Seele weiß ja, dass sie nie was besessen hat und dadurch alles besitzt, weil sie zu allem Zugang hat und in allem mitschwingt. Und ich glaube, dieser Widerspruch, der ist elementar zwischen Ego und Seele. Dieser Besitzanspruch, den das Ego auf alles erhebt und die Seele auf gar nichts erhebt.
Schön, schön, ja, so die, man könnte, ja. Ja, es ist echt so diese Grundidee, die das Ego immer hat, ne? Ich muss etwas nehmen, um etwas zu haben, ne? Das steckt da ja auch irgendwie drin. Immer muss ich hungrig sein, immer gucken, ne? Was will ich als nächstes, während die Seele einfach einfach ist. Einfach ist, und für die ist das Sein genug und für das Ego ist das Selbstverrat gewissermaßen, ne?
Genau.
Wow.
Und Faulheit.
Faulheit, genau, Uninspiriertheit vielleicht auch. Das. Ja, ich habe neulich, ist ganz spannend, ich habe neulich mit einem lieben Freund gesprochen. Der hat die eine oder andere ein bisschen erschreckende Aussage getroffen. So, ich will es kurz wiederholen. Wir sprachen darüber, wie das jetzt wird, wenn immer mehr Jobs einfach überflüssig werden. Ne? So von der grundlegenden Entwicklung. Wir sprachen ja auch schon oft drüber. Roboter und KI und bla. Und viele Jobs werden gar nicht mehr notwendig sein. Und dann sagte er so: Ja, dann werden wir ja bald sehr, sehr viele unnütze Menschen haben, also quasi so Bioschmarotzer. Was machst du denn dann mit denen? Und ich so, ja, was willst du denn mit denen machen? Und vielleicht auch, was steckt da für ein Grundgedanke dahinter? Na, wenn Menschen in dem Sinne nichts mehr zu tun haben, also nichts mehr beitragen können, dann haben wir die Idee, sie sind jetzt einfach unnütz im Materiellen. Und irgendwie, boah, fiese Idee, fühlt sich ganz falsch an. Wahrscheinlich, weil wir im Himmel einfach mit einer Funktion geschaffen sind, die uns niemand nehmen kann. Und wenn wir hier auf der Erde die Idee haben, wow, jetzt habe ich keine Funktion mehr, das, hui, ja, da kann sich das Ego auch drauf stürzen.
Ja, ich glaube das auch gar nicht. Also allein die Tatsache von solchen konstruierten Katastrophen und so Endzeitszenarien, die so gemalt werden von Menschen, halte ich gar nichts. Halte ich gar nichts von. Ich finde das einfach nur überflüssig, sich, also allein solche Szenarien zu malen, ist einfach nicht dienlich. Und deswegen enthalte ich mich da jeglichen Kommentars.
Super, super. Ja, ich fand einfach spannend, was das mit mir gemacht hat, so diese Aussage.
Ja,
Ne, weil
verstehe ich.
ich, weil ich so dachte, ja krass, ich bin ja auch einfach mega dankbar, dass ich eine Funktion habe. Ne, ich meine, ich kann auch gut sein, einfach nur sein, nichts tun, einfach nur sein. Aber ich weiß nicht, ob ich das den ganzen Tag könnte oder auch wollen würde. Ich bin total froh für eine Funktion, die echt fließt, wo Inspiration stattfindet, wo ich als mich als Mensch auch noch mal erleben kann. Und dann merkte ich, ja, okay, nimm mir das und ich dürfte auch echt noch mal komplett neu, ja, alle Selbstkonzepte loslassen, gucken, wer bin ich dann noch?
Naja, aber schau mal, ganz viele Menschen, die vielleicht Jobs machen, die dann ersetzt werden können, sind in ihren Jobs ja vielleicht auch gar nicht glücklich und brauchen einfach was anderes, um tatsächlich erfüllt zu leben. Und gerade wenn es von KIs und von Robotern ersetzt werden kann, dann ist es ja vielleicht gar nicht so wichtig, dass Menschen das machen. Und vielleicht können diese Menschen dann was viel Wichtigeres machen. Zum Beispiel den Planeten neu bepflanzen, sich tolle Ideen machen, neue Erfindungen, einfach Sachen, für die Menschen halt da sind, so. Und ich erlebe ganz viele Leute, die in irgendwelchen überorganisierten, ganz seltsamen Ministerien oder weißt du, in so komplett theoretisch basierten Konzepten arbeiten. Also wenn alles so überbürokratisiert ist in manchen Büros, dann merke ich, vielleicht brauchen wir das alles gar nicht. Und wenn dann KI kommt und das übernimmt, okay, gut, weil vielleicht kommen die Menschen dann in was, was wirklich sinnstiftend ist und finden einfach neue Wege. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, das Universum macht keine Fehler und der Himmel organisiert es schon richtig. Und dann werden die Menschen auf keinen Fall nutzlos sein, was für ein weirder Gedanke, sondern werden den wahren Nutzen erkennen dürfen und vielleicht passieren deshalb die Dinge so, wie sie geschehen. Und wie gut ist das bitte?
Ja, ist eine schöne Art, die Dinge zu sehen, ne? Dass ja vor allem auch viele Jobs wegfallen, weil wir das so wollen, ne? Weil wir nicht wirklich den ganzen Tag am Fließband stehen wollen. Oder, ne, you name it, man listet diese Jobs auf. Und gleichzeitig, ey, wir beide haben Jobs, die gab es vor 50 Jahren einfach noch nicht, in der Form, in dem Sinne. Ne, die existieren nur, weil wir heutzutage nicht mehr alle eine Lehre machen und das arbeiten, was unser Vater gearbeitet hat, sondern weil bereits Jobs weggefallen sind.
Exakt.
Da ist was dran. Da ist wirklich
Wie
was dran.
cool. So, mein Freund, jetzt geht's für dich in die Therme, nehme ich an.
Diesmal nicht. Diesmal
Nein.
nicht. Ich meine, tatsächlich wachten wir ja heute Morgen neben der Therme auf, wenn man da so schön campen kann und hatten kurz die Idee, komm, gehen wir nochmal rein. Aber ja, es bleibt eine Belohnung. Es bleibt eine
Schön,
Belohnung.
okay, gut.
Genau. Jetzt geht es bald nach Trier. Also, ne, der du gerade den Podcast hörst, du hast uns dann vielleicht schon in Trier gesehen. Aber ich werde jetzt demnächst nach Trier fahren.
Und ich freue mich darauf das erste Mal. Und dann sind wir in Berlin, Leipzig und beim Cat and Cow. Und dann ist das Seeum Festival, bevor wir in der Sommerpause sind.
Wup, wup.
Yes, yes.
Freunde,
Schön.
schön, dass ihr dabei seid. Danke, Patrick, für die wunderschöne Folge.
Lasst es euch gut gehen.
Ja, Mann. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.
Ciao.